Eigentlich ist es ziemlich gemein. Ich hatte so einen Scherz vorbereitet, hatte gemeint, jetzt muss man, damit man hier Sitzplätze bekommt, eine Lecture einreichen. Jetzt bekomme ich nicht mal Sitzplätze, wenn ich einen eigenen Talk habe.
Ja, wir haben als Inspiration für diesen Vortrag haben wir uns einen Spaghetti-Western gewählt. Und wir haben uns gedacht, da ist es ja normalerweise so im Kino, dass erstmal so ein Teaser kommt, wo die ersten Leute sterben. Und dann kommt der Titel und deswegen haben wir hier mal eben so ein bisschen Serialcode, Cut und Paste, den aus Minicom. Und das ist auch so ein bisschen das Thema von dem Talk, was es so für furchtbare APIs gibt, wo man eben Dinge tun muss, die eigentlich nicht nötig sein sollten, nur um einen blöden Serialport zu öffnen.
Da, wo du gerade Cut and Paste sagst, das ist so die übliche Art und Weise, wo man schlechte APIs dran erkennt, dass viele Leute einfach wirklich viel Code Cut and Pasten aus den Dokumentationen, dass es also nicht in der API abstrahiert wird, sondern in der Dokumentation. Was dann einfach dann dazu führt, dass der Serialcode, mit dem wir uns selber jahrelang rumgeschlagen haben, den ich eigentlich schon wieder verdrängt hatte bis zur Vorbereitung von diesem Talk, dass die uns bis heute verfolgen.
Ja, das ist der Titel des Talks.
Jetzt sollte eigentlich so ein bisschen Spaghetti-Western-Musik kommen.
Wer das nicht kennt, ja, das ist Bud Spencer und Terence Hill. Wir haben uns ja auch mal versucht, geschickt zu kleiden. Weiß nicht, Farbenblinde werden wahrscheinlich nicht viel Freude haben, aber müsst ihr halt durch.
Genau. Warum? Wir wollten nicht nur irgendwie sinnlos APIs bashen, sondern haben natürlich auch einen pädagogischen Anspruch. Weil, egal was ihr glaubt, wie weit ihr entfernt seid, eure High-Level-Programmiersprache, ihr müsst euch mit diesem C-Code gar nicht rumschlagen. Es erwischt euch doch immer wieder, weil was meint ihr, wo der Kram drin implementiert ist? Also wenn ich gerade Java auf Android benutzt, der wird immer wieder an überraschenden Stellen die Legacy-APIs wiederentdecken und wir wollten euch mal so das Hässlichste vorstellen, was da schon von euch weg abstrahiert wurde oder nicht. Weil nämlich die Wirklichkeit sieht so aus, dass
also so hoch die Sprache auch ist, am Ende wird sie immer schlechten Low-Level-Code von anderen Leuten benutzen und das Tool der Wahl dafür ist heute Google Code Search, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und natürlich in Man-Pages unten, wenn dann Example-Code drinsteht, der schlecht ist, was es durchaus gab. Also das legendärste Beispiel, was ich kenne, ist der Windows 95 Knowledge Base Artikel zu String Copy, wo drin stand, man soll ein Try-Except drumherum machen, damit es nicht crasht. Und das haben viele Leute kopiert. Und natürlich, klar, so ist das. Abstraktion ist eigentlich eine gute Sache, weil man eben damit die furchtbaren Details der Low-Level-Sachen verstecken kann. Das ist jedenfalls die Idee. Aber das Problem ist eben, dass in der Praxis mehr versteckt wird, als man eigentlich verstecken will. Das sieht man dann in lustigen Fehlercodes zum Beispiel, haben wir gleich ein Beispiel. Und dass natürlich manche Sachen auch gar nicht versteckt werden. Das heißt, dass die Abstraktion eigentlich schlimmer ist als das eigentliche Problem. So, die beiden klassischen Beispiele, die uns da sofort eingefallen sind, ist die tolle Internet Explorer Fehlerseite, weil ich meine, der geht ja durch irgendwie 5 metrische Tonnen APIs durch auf dem Weg zu dieser Webseite und am Ende alles, was er sagen kann, ist ups. Und bei Symbian auf der linken Seite ist auch nicht viel spezifischer, da steht halt, an error has occurred.
Ja.
Sehr hilfreich.
Das war irgendwie aus meinen Anfangszeiten von Symbian, als man sich mit CodeWarrior durch die Applikationen da durchschlagen musste, war eigentlich der Fehler, den man immer zu sehen bekommen hat, wie not found. Das war genau alles und die reinsteppen konnte man auch nicht. Und der meinte da meistens damit, dass ihm in den Ressourcen irgendwas fehlt. Und das ist so eine Überabstraktion, die einem Programmieren dann nicht hilft.
Genau. Um uns so ein bisschen in die Stimmung zu bringen, haben wir mal die Evolution der Firewall versucht hier zu beleuchten. Also es geht mit einer Anwendung los, denkt euch zum Beispiel einen Instant Messenger, der benutzt ein triviales Protokoll über TCP, alle sind zufrieden und dann baut jemand eine Firewall, um das blocken zu können. Und dann geht der Instant Messenger eben los und macht lieber über HTTP, damit er durch die Firewall kommt. Also baut man eine HTTP-Firewall, das gibt's. Ja. Also macht man halt XML über HTTP. Das gibt es auch. Ja, wir haben uns hier nichts ausgedacht. Und dann findet jemand das. Auch das gibt es. Auch das gibt es. Die nächste Evolution ist, dass man noch HTTPS macht. Da kommen im Moment dann die Firewalls nicht mit. Aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit, bis jemand eine gute Methode findet.
Wir haben das mal
grafisch visualisiert.
Und, das Problem ist ja dabei, dass man je weiter oben man jetzt an dem Protokoll ansetzt, ich meine, ich denke mal so an Ajax, was irgendwie so XML-APC gegen den Server spricht, ist irgendwie schön wegabstritt und in Wirklichkeit spricht man ja irgendwie HTTP. Was dann bedeutet, dass auf der anderen Seite mindestens, egal wie deine Engine gerade aussieht, die muss halt HTTP sprechen. Und ihr glaubt, ihr kennt HTTP, da steht irgendwie so, get eine URL und wieder Host runter und ist fertig. Die Wahrheit ist aber, dass HTTP so verdammt komplex ist und dass diese Grammatik einfach so, eigentlich nicht existent ist, weil Apache da viel Vorarbeit geleistet hat, einfach mal alles zu akzeptieren, was irgendwie so ungefähr nach HTTP riecht, sodass alle Implementationen einfach nur geguckt haben, funktioniert es gegen Apache, dann ist gut. Und
also das ist ein gültiger Request hier, den haben wir uns nicht ausgedacht, inklusive der ASCII-Art, das ist alles gültig.
Ja, es gibt da echt hässliche Dinge, die, wenn man also jetzt einen HTTP-Server schreiben möchte, um mal jetzt lightweight, ohne so den Apache zu benutzen oder vielleicht auch wem Lighty noch zu dick ist, so einfach mal selber HTTP machen, ist echt total eklig. Es gibt da so unschöne Dinge wie so Line-Continuations, wenn dann wie Spaces am Anfang stehen, dann muss man die Lines wieder zusammenfügen, dann gibt so Dinge, dass die Headers auch so verteilt sein können, also können wir so Accept-Headers können wir an jeder Stelle, gehen wir nochmal zurück, mir ist falsch rum, oder? Oh, sorry. So, da, also Accept kann man irgendwie auch beliebig verteilen, also man kann jetzt nicht irgendwie partiell schon mal den Header parsen und weiß dann, wie weit man ist, was die Gegenseite acceptet, sondern erst wirklich, wenn der komplette Header da ist, dann weiß man, was Phase ist und wie man dem Client antworten darf. Und weil aber trotzdem alle denken, ey, HTTP ist eigentlich ganz einfach, get URL, host Doppelpunkt, schreiben die Leute blöderweise ihren HTTP-Code selber, und zwar in beide Richtungen, was dann bedeutet, dass wenn die Abstraktionen benutzen, wenn die jetzt der Meinung sind, das ist HTTP, das kann ich, da schicke ich mal einfach einen String hin, und man ist der Meinung, die sprechen doch nicht HTTP und sagt irgendwie, ja, das ist irgendwie malformed request, da kommt eine 400 zurück, dann meinen die, 400, also 200 kenne ich, 404 kenne ich, aber 400 probiere ich nochmal. So. Eins der großen Probleme, als ich damals OpenTracker implementiert habe, waren irgendwie so die ganzen Clients, die wirklich ihre HTTP-Engine selber geschrieben haben und dann einfach so zweimal pro Sekunde wiederkamen, weil sie sich einfach nicht bedient genug fühlten.
OpenTracker ist ein gutes Stichwort, weil HTTP taucht an diversen Stellen auf, ohne dass dran steht, dass HTTP ist. Also unter anderem halt bei BitTorrent, aber auch an anderer Stelle.
Genau, und was jetzt passiert ist, wenn man sich nochmal diesen Header da anguckt, das ist ja noch nicht mehr der Schlimme. Aber wenn man sich so einen Header anguckt, dann kommt da am Anfang so 1,5 Kilobyte Code, der irgendwie noch in TCP reingewrappt ist, wo irgendwie ganz viele Pakete eh noch durch die Gegend kommen, um dann am Ende so ein Keypress irgendwie in dem Ajax zu encoden, der darüber geschickt wird. Und dann passiert.
Und da haben sich die Leute überlegt, na dann machen wir doch mal gzip auf den Content, damit es XML klein wird. Und um mal zu zeigen, was das für ein Irrweg ist, haben wir hier mal einen Firefox-Header genommen. Da ist der Header einfach mal größer als der gesippte Content und sogar als der ungesippte Content. Also wenn man die meisten von den Sachen kann man auch direkt weglassen, die helfen überhaupt nicht. Ja. Insofern, das ist das Problem, wenn man so extensible Protokolle hat.
Aber man hat auch den Zlib-Overhead, was bedeutet, dass irgendwie die 10 Bytes, die danach wirklich übertragen werden, gut, das ist XML, und lässt sich gut komprimieren, dass die dann aber zumindest wirklich klein übers Wire gehen.
Ja, wo wir gerade bei gzip waren, das implementiert man mit Zlib. Ich habe hier mal ein lustiges Detail. Zlib ist die C-Library, die jeder benutzt, um zum Beispiel in Webservern den Inhalt zu zippen von zum Beispiel dynamischen Webseiten, oder das machen Webserver, und natürlich auf Client-Seite muss es auch wieder anzippt werden. Und dafür benutzt man Zlib, und Zlib schreibt normalerweise einen Zlib-Header davor. Ja? So, und man will aber einen gzip-Header haben. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie man der Zlib sagt, dass man einen gzip-Header haben will. Den haben wir hier mal aus der Dokumentation kopiert. Also nicht auf der Main-Page, weil da würde man es ja finden, sondern es ist im README in der Distribution.
Ist im Header-File.
Und im Header-File ist auch nochmal drin. Ja. Genau. So, Window-Bits ist hier das zentrale Argument. Window-Bits ist eigentlich die Anzahl der Bits in dem Window, in dem Buffer, den die Zlib gleichzeitig betrachtet und wie weit sie zurückgehen kann. Kompression funktioniert so, wenn man bla 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 sagt, dass er bei dem zweiten und dritten bla einfach sagt, das erste bla nochmal. Und wie weit er da zurückgehen kann, ist die Windows heißt. Die kann laut Standard 16-Bit sein, aber man kann jetzt auch minus 8 sagen. Und so werden dann eben andere Sachen irgendwie, also das nennt sich In-Band-Signaling, wenn man einen bestehenden Mechanismus benutzt, um andere Sachen zu kommunizieren. Das ist bei Zlib besonders widerlich, deswegen haben wir das hier mal.
Ja, oder größer als 16 natürlich, also minus.
Genau. Also es gibt auch gar keinen Header, das ist halt die rohen Daten, das ist nicht sehr hilfreich normalerweise, weil es dann eben keinen Integritätscheck gibt. Oder es gibt eben gzip, was man in den meisten Fällen haben will, eben für Webbrowser und so.
So, jetzt aber, wem irgendwie dieser HTTP-Request noch nicht hässlich genug war, es geht ja irgendwie noch besser.
Also HTTP ist inspiriert von MIME, und jetzt habe ich hier mal einen MIME-Request gebaut. Das ist eine gültige MIME-Nachricht oben. Also da fehlt jetzt natürlich der eigentliche Content. Aber um mal zu zeigen, was ein Standard-Compliant-MIME-Parser parsen muss, sieht man hier, also alles in Klammern ist ein Kommentar. Man kann nicht einfach zur nächsten Klammern gehen, sondern man muss hier rekursiv die Klammern mitzählen. Außerdem gibt es Escaping von Klammern. Ja? Und hier habe ich strategisch ein kleines Leerzeichen reingetan. Außerdem gibt es bei MIME diese Continuation, die kann irgendwo zwischen Tokens sein. Wenn man die nächste Zeile mit einem Leerzeichen beginnen lässt, dann muss der Parser das zusammentun und uns eine Zeile betrachten. Und um mal zu zeigen, wie scheiße diese ganzen Encodings sind, haben wir hier mal drei rausgegriffen und gemacht, die alle so in dieser Nachricht sinnvoll auftreten können. Also das erste ist eine URL, die ist hier eine mit internationalisierten Domainnamen, also mit Umlaut drin, in diesem Fall blöd.de. Und die sieht so aus, wenn man sie encodet. Darunter gibt es einen MIME-Header, so wie man es in der Subject von der Mail sehen würde, wo ein Umlaut vorkommt. Das sieht so aus. Ja, auch blöd in diesem Fall. Und darunter, das ist auch ein HTTP-Special, das ist jetzt eigentlich gar nicht so MIME, aber wie gesagt, MIME und HTTP sind ja nah beieinander, ist die Basic Authentication bei HTTP. Wenn man also einen Username und ein Passwort eingibt, dann wird es nochmal Base64 encodet, das sieht so aus. Wir haben ja also für dreimal im Grunde essentiell die gleiche Aufgabe, drei verschiedene Encodings, eins schlimmer als die anderen. Und da hört es noch nicht auf. Es gibt auch auf Serverseite ganz furchtbare Sachen. Nicht nur die Protokolle zum Server, sondern FastCGI ist eigentlich die Methode der Wahl, um PHP anzubinden, wenn man es nicht in ein Apache-Modul dafür benutzt. Das benutzt echt die Welt. Ja, also die einzige andere halbwegs verbreitete Alternative ist, dass man Webserver-Module benutzt. Unter Windows relativ verbreitet. Aber FastCGI ist also ein wichtiges Protokoll, kommt allerdings von 1995 und ist total overdesigned. Und bietet unter anderem die Möglichkeit an, dass man über eine Verbindung zum CGI-Backend mehrere Requests multiplexen kann. Und das heißt, die Idee bei FastCGI ist, dass der Server nicht einfach einen CGI-Prozess startet, sondern dass er zu einem Backend connected, was eigentlich das CGI ist. Der wartet auf einkommende Verbindungen mit dem FastCGI-Protokoll und muss sich dann halt nicht einen Prozess generieren pro Request, sondern kann durchlaufen. Ja? So, wenn man jetzt nachdenkt, was Multiplexing heißt, nehmen wir an, da kommt ein User connected mit einem Modem und holt seine Daten nicht ab. Dann muss der Webserver, der hat ja nicht beliebig viel RAM, der holt die dann halt auch nicht ab vom Backend und dann bleibt diese Verbindung eben stehen. Aber wenn ich da Sachen multiplexe, dann bleiben auch alle anderen Sachen stehen, die ich darüber gemultiplext habe. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, an der Stelle Multiplexing zu haben. Das heißt aber, dass FastCGI ein Handshake braucht zwischen dem Webserver und dem Backend. Also mit dieser Art von Protokolle, das ist so unsere zentrale Botschaft heute, darauf basiert unsere Informationstechnologie. Das ist hinter Yahoo, Google und so weiter. So schlimm ist das. FastCGI ist so schlimm, dass bei Lighty, dem Webserver, ist ein kleiner Graph bei, der das Protokoll beschreibt, ihr State Machine, mit der sie mit dem Backend reden. Und die haben tatsächlich drei Nachrichten, die sie austauschen, bis sie die eigentlichen Daten machen können, weil das Protokoll einfach völlig unnötig kompliziert ist. Und FastCGI ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt dann auch so, jeder Depp hat sein eigenes Protokoll. Wir haben hier ein paar genannt. Die sind nicht alle so schlimm wie FastCGI, aber FastCGI ist eben das Wichtigste und das Schlimmste. Und auf sowas baut es eben auf, was wir so benutzen. Das ist sozusagen Honorable Mention, da gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Wer sich mal mit WAP noch nicht beschäftigt hat, dem kann ich das ans Herz legen. Das ist gut zum Abführen.
Warte mal, wir wollten fragen, ob hier irgendjemand im Saal WAP ernsthaft verteidigen möchte. Das war so eine Wette. Hat da jemand mal gegen programmiert von euch?
Sehr gut. Wir sind stolz auf euch. Ja. Will keiner zugeben.
So. Ein bisschen tiefer unten drunter, bevor man sich per HTTP zum Server verbindet, muss man natürlich Sockets aufbauen. Und auf Sockets funktioniert eigentlich so unser bekanntes Internet.
Die Welt.
Unsere Welt. Und so ein besonderer Stinker des Tages ist so die Windows Socket API, die einfach von einem ganz penetrant fordert, dass man am Anfang einmal WSA Startup aufruft. Das machen die nicht einfach so, naja, wenn nicht, dann funktioniert es nicht, sondern in jedem einzelnen Socket Call checken die nochmal, ob man vorher WSA Startup aufgerufen hat. Also die machen das nicht nochmal selber, sondern man muss echt am Anfang
das. Und dann kriegst du einen Fehler zurück. Also der prüft, ob du das aufgerufen hast, und wenn nicht, ruft er es nicht auf, sondern sagt dir, oh, jetzt mal aufgerufen. Und das ist schon irgendwie die Grenze zur Bösartigkeit ist da überschritten. Dann bei Sockets gibt es viele widerliche Details, weil das einfach ein gewachsenes API ist. Da lassen sich alle möglichen Punkte gut illustrieren. Also Struct-Sock-Addr ist so die in den Prototypen von den Socket-Funktionen die Struct, die man übergibt, um zum Beispiel die IP einzutragen. Nur trägt man da eben nicht die IP ein, sondern ist die generische Variante. Man muss es vorher casten, noch sock-addr-in für Internet. Und wenn man IPv6 benutzen will, braucht man IN6. So, und jetzt haben sie aber bei sock-addr-in nicht daran gedacht, dass irgendwann IPv6 kommen würde, was vielleicht mehr Platz braucht. Und deswegen ist sock-addr-in kleiner. Und es gibt aber Leute, die in ihren Protokollen einfach nicht mehr Platz vorgesehen haben, weil die machen einfach ein sock-addr-in rein und übertragen das, sagen wir, über Shared Memory oder sowas. Ja? Und für die Fälle haben wir uns jetzt eine neue Sache überlegt, das heißt sock-addr-storage. Und da sieht man schon, wie furchtbar diese APIs werden, wenn man die einfach wachsen lässt und nicht vorher drüber nachdenkt.
Das fiese Sock-Address-Storage reicht ja auch nicht aus, weil... ja.
Genau, es gibt auch noch Unix-Domain-Sockets, da steht dann der Pfeilname drin, dafür ist es also auch zu klein, das heißt, voll für den Fuß. OpenBSD, ja, wir sind hier ein bisschen langsam in der Zeit, das gebe ich mal weitgehend. Also da geht es darum, dass bei IPv6 gibt es einen Kompatibilitätsmodus, dass man von der Anwendung aus nur mit IPv6-Sockets operiert, aber im Hintergrund eigentlich IPv4-Verbindungen aufbaut. Und das hat OpenBSD eben aus religiösen Gründen nicht implementiert, weil sie gesagt haben, also haben ein Argument vorgeschoben von wegen, ja, User-Space-Firewalls könnten verwirrt werden, weil die IPs dann komisch aussehen. Gut, also sowas gibt es auch noch. Nicht nur, dass die APIs von sich aus schon scheiße sind, sondern es gibt dann auch noch so Saboteure, die es noch schlimmer machen. Um mal zu zeigen, wie schön das Socket-API ist, hier ist der kleine Code, um einen Server-Socket aufzumachen. Also einen File-Descriptor kriegt man, auf dem man dann Verbindungen annehmen kann.
Das ist halt der minimalistische Code, der macht, dass man irgendwie auf allen Interfaces auf einem bestimmten Port lauscht. Natürlich gibt es inzwischen irgendwie noch ein moderneres API, Get-Host bei Neben, wo man eine Get-Address-Info, wo man dann durchcyclen kann über alle verfügbaren Interfaces. Wird dann noch ein bisschen komplexer, aber bevor man halt so einen Server aufsetzt, muss man sich durch diesen Code da durchkämpfen. So ein bisschen schöner, ein bisschen aufgeräumter wäre eigentlich, das gleich mal in einer API zu enkapsulieren.
Eigentlich will man eine Funktion haben, die heißt, gib mir einen Server-Socket und Ruhe.
Also wie was 95% der Tools da draußen eigentlich brauchen, ist, mach mir TCP-Socket auf.
Genau, und alle haben es copy-pasted von irgendeinem Buch oder so.
Ja, ich auch.
Genau.
Da, ja. Sockets haben ja irgendwie so inhärente Fails. Also man muss sich das vorstellen, also ich stelle mir das immer so vor, dass die da irgendwie damals in Berkeley gesessen haben, so... Wow, da kommt jemand vorbei, es klopft. Wollen wir gucken, wer ist? Ach nee, lass mal rein. Es gibt nicht so richtig Möglichkeiten. Wenn bei dir jemand so ein SYN-Paket schickt, gibt es in der BSD-Socket-API keine Möglichkeit zu schauen, wer ist denn das eigentlich, bevor ich ihn reinlasse. Also macht man sich erstmal schön State, sagt ihm, wie, na gut, dann acknowledge dich mal und danach gucke ich nach, wer du bist.
Also den State macht man, den Hauptteil von dem State macht man sogar erst nach dem Accept. Also es gibt überhaupt keine Entschuldigung dafür, dass es so ist. Aber gut, man muss halt annehmen und kann dann halt wegschmeißen, aber man muss es erstmal annehmen. Und das ist so ein typischer Fuck-up, wo es eigentlich auch überhaupt keine Entschuldigung für gibt. Select ist das älteste API, um mehr als ein Socket zur Zeit zu bearbeiten. Und da haben sie einfach mal alles verkackt, was ging an dem API. Das erste Argument, also man überträgt die Deskriptoren, an die man interessiert ist, indem man das jeweilige Bit setzt. Also wenn ich an Deskriptor 5 Interesse habe, dann setze ich das fünfte Bit in einen Bitvektor, deren Größe plattformabhängig ist und nicht bekannt ist vorher. So, das heißt, wenn ich mehr Deskriptoren habe, als da reinpassen, dann gibt es halt einen Silent Fail. Ja? Das ist besonders doof, weil die DNS-Routinen mir ja auch nicht vorher sagen, ob sie jetzt Select benutzen oder Poll.
Ja, das kann man sich aber schon vorstellen, die sitzen irgendwie in Berkeley.
1024
Computer? Das gibt es bei uns im Institut nicht.
Genau. So sieht das aus.
So, und irgendwie Select ist ja auch... Man muss sich vorstellen, dieses Bitfield, was man sich da mühsam zusammensteckt, da gibt es so ein paar Makros, wo man sagen kann, für welche Sockets man die Informationen abbekommen möchte. Dann gibt man ihm das hin und dann überschreibt er das. Da muss man also vorher eine Kopie nehmen, um das nächste Mal da hinzugeben. Und man hat irgendwie so drei Bitfields, in denen man sagt, für die möchte ich gerne wissen, ob da irgendwie Daten zu lesen sind, da für die, ob da Daten zu schreiben sind und eins, ob da Fehler passiert sind. So, und Fehler ist jetzt auch nicht so richtig... so sinnvoll, also nur wenn wirklich schlimme Fehler passiert sind, aber so ein EOF zum Beispiel, also wenn die Gegenseite zugemacht hat, wird da irgendwie gar nicht mit signalisiert, sondern es passiert dann per Inbound-Signaling, die sagen einfach, da kann man lesen und wenn man versucht zu lesen, gibt es 0 Bytes. Weißt du, wie die Pfeile ist
ganz
zu?
Ganz toll.
Ja.
Ist historisch gewachsen, ist halt so. Ja, es gibt mir mal den Link, ja genau, also wie gesagt, Inbound, End-of-File-Signaling oder Error-Encoding ist sogar noch ein bisschen schlimmer, weil es gibt noch einen dritten Status, nämlich, dass man lesen will, aber gesagt hat, der Socket ist non-blocking. Und die Idee dabei ist, dass man sagen kann, lies mal 1000 Byte und dann sind 100 da. Und wenn man nochmal lesen will, sagt er, jetzt gibt es gerade nichts, versuch später nochmal. Und das wird signalisiert, indem man einen Fehler zurückkriegt und der Fehlercode sagt, versuch später nochmal. Das heißt, nicht nur ist das Fehlersignaling scheiße, sondern sie haben auch Nicht-Fehler in dem Fehler-Signaling encoded, weil es auch irgendwie nochmal, selbst für schlechtes Fehler-Encoding nochmal schlecht ist. Also das ist wirklich, genau so macht man es nicht, aber WinSock ist kompatibel dazu.
Man würde jetzt denken, dass, okay, so diese Socket-Select-API ist halt, keine Ahnung, 30 Jahre alt, da könnte man jetzt was Neues machen, wie wird die POSIX bestimmt irgendwie was Neues spezifizieren? Nüschte. So auf genau allen Betriebssystemen denken sie sich lustige Sachen selber aus. Es gibt irgendwie unter Linux, gibt es da so EPOL, was irgendwie aus DevPOL gewachsen ist. FreeBSD hat dann die CardQ erfunden, gefällt mir natürlich besser, aber ist irgendwie auch inkompatibel zu dem, was es unter Linux gibt. Man muss es wieder weg abstrahieren.
Wäre uns ja eigentlich egal, Hauptsache sie einigen sich.
Ja.
Man kann ja arbeiten. So, um mal rauszugreifen, die Socket-API ist also nicht völlig unmächtig. Also die Kritik ist nicht, dass man damit irgendwie viele Sachen nicht tun kann, sondern wenn man sie tun will, ist es sehr umständlich. Als Beispiel haben wir mal File-Descriptor-Parsing genommen. Also File-Descriptor-Parsing heißt, dass ich einen Deskriptor habe und einem anderen Prozess den geben will. Der hat da dann natürlich eine andere Nummer. Das wird gebraucht für, ich meine, okay, man braucht selten, das können wir einräumen.
Ja.
Aber wenn man es mal braucht, ist es halt widerlich. Die ganzen if-devs, die man hier sieht, die sind dazu da, um auf verschiedenen Plattformen, wo der Mechanismus subtil unterschiedlich ist, trotzdem zu funktionieren. Der Code supportet trotzdem nicht alles, der läuft aber immerhin unter Solaris, Linux und BSD.
Ja, aber ihr müsst es jetzt nicht verstehen, das ist einfach nur, damit ihr irgendwie...
Also das ist jetzt nur der visuelle Eindruck davon, soll euch überzeugen, dass das alles nicht toll ist.
Ja. Dann gibt es ganz lustiges Fehlerhandling. Wenn man jetzt nicht einen Thread für jede einzelne Client-Connection aufmachen möchte, macht man das üblicherweise, dass man die Sockets als Non-Blocking markiert, dann sagt man, wie verbinde ich dich mal dahin und wenn der fertig ist, dann signalisiere mir das. Nun ratet mal, wie das signalisiert wird. Man bekommt in einem Select zurück, wenn man nach dem Writable-Socket sucht. Dann
sagst du weg, hey, da kannst du schreiben.
Total toll. Also wenn man eigentlich nur lesen möchte vom Client, was ja auch nicht ganz unüblich ist, dann ist das irgendwie auch total nicht intuitiv. So.
Aber gut, zu dem Zeitpunkt besteht die Verbindung noch nicht, denn der Connect, den wir am Anfang gesagt haben, der hat gesagt, ja, ist in progress, komm später nochmal. So, und jetzt das später nochmal kommen, ist schwieriger, als man jetzt annehmen würde.
Genau, man will ja nämlich wissen, ob da vielleicht irgendein Fehler passiert ist und wenn ja, welcher. Das Blöde ist, wenn man dann einfach, ja...
Man kann nochmal Connect aufrufen, das ist, was man heutzutage tut unter Linux, BSD und den meisten Commerz-Unixen. Aber es funktioniert traditionell eben nicht überall. Irgendwie Sco fällt dann auf die Nase und sagt, ja, aber da ist schon Connect laufend auf dem Socket. Und deswegen gibt es halt, es gibt so Dokumente so in alten verstaubten Büchern, so unter den Regalen der Bibliothek, ja. Da gibt es dann manchmal so Hints und der Hint, der am schönsten ist an der Stelle, ist getPeerName, fand ich. Weil die sagen halt, naja, Connect kannst du nicht auf allen Systemen aufrufen, nimm getPeerName, was völlig unrelated ist. Aber da kriegst du dann den Fehler geleakt. Das heißt, der getPeerName sagt mir dann, ob der Connect funktioniert hat.
Und wenn nicht, warum nicht?
Genau.
So, jetzt haben wir da, ist das schon...
Ja, das ist einer. Wir haben jetzt hier so, noch so ein paar Use Cases. Wer im Raum versteht, was dieser Code tun soll? Weil das ist die offizielle Methode, um das zu tun. Das ist jetzt nicht irgendwie besonders umständlich. Wer hat das schon mal gemacht oder kann raten, was das sein soll?
Hat Linux erfunden, ne?
Nee, das stimmt nicht. Das ist BSD-Sockets. Also was dieser Code tut, ist, wenn ich ein UDP-Paket reinkriege auf einer Verbindung, auf einem Socket, dann kann der von irgendwo gekommen sein. Insbesondere, wenn ich mehr als eine Netzwerkkarte drin habe, kann der von verschiedenen Interfaces gekommen sein. Und wenn ich jetzt wissen will, von welchem Interface kam dieses Paket rein, zum Beispiel, weil ich auf dem Interface antworten will, aus verschiedenen Gründen, ja, dann muss man sich den Interface-Index holen. Und das ist, was ich hier unten in dieser Vorschleife mache. Also man kann Receive-Message sagen. Man kann, wie gesagt, nicht sagen, das API sei nicht mächtig. Ja, einfache Dinge gehen und schwere Dinge gehen auch, aber es ist halt nicht schön. Ein ähnliches Problem jetzt... Nehmen wir mal an, ich habe die Interface-Nummer, weil ich die ja gerade rausgeholt habe. Jetzt möchte ich wissen, welche IP ist denn an dem Interface eingestellt. Das macht man so. Da gibt es einen IOCL für. Leider nimmt er nicht die Nummer des Interfaces, sondern den Namen des Interfaces. Aber es gibt einen anderen IOCL, den muss man halt vorher aufrufen, um den Namen des Interfaces nach der Nummer zu erfragen.
Man muss da aber vorher natürlich einen Socket für aufmachen.
Natürlich, man muss erst einen Socket aufmachen, damit man einen Deskriptor hat, auf dem man diesen IOCL aufrufen kann.
Wenn die alle sind?
So, das heißt, wenn jetzt hier ein Ressource-Knappheit gerade ist und der Socket fällt, weil die File-Descriptor-Table voll ist, dann kann ich diese Anfrage nicht machen. Also auch grandioses Design an der Stelle. Das ist auch nochmal ein echtes Highlight.
Hat jeder von euch schon mal gemacht, aber ihr kommt nicht drauf, was es ist, würde ich wetten. Ich war auch überrascht. Es gibt irgendwie so ein globales Struct, in der irgendwie so Dinge drinstehen. Und die API sieht wirklich so aus, dass man konfigurieren soll für die LibResolve, welchen Nameserver die benutzt, indem man da einfach so stumpf die Werte da reinschreibt.
Genau, also die Standardinitialisierung von LibResolve benutzt etc-resolve.conf, um die Nameserver rauszufinden, die es fragen soll. Und wenn man es jetzt anders, einen anderen Nameserver befragen will, wie zum Beispiel mit Host oder Dig oder so, dann müssen die diesen Weg gehen. um den Name-Server einzustellen. Und da sieht man auch alles sehr wohl dokumentiert. Ihr könnt ja mal gucken, ob unterstrich rest auf eurem System eine Main-Page hat.
So, wenn man noch tiefer geht, dann ist...
Die String-Funktionen konnten wir eigentlich nicht rauslassen. Es geht einfach nicht. Wir haben es versucht.
Diese String-Funktionen sind so brain-dead, die allein str-copy gibt als Return-Value zurück, wo der String ursprünglich stand. Ich meine, das ist natürlich...
Nee, den Destination-Buffer.
Ja, na, den Status Destination-Buffers. Das heißt, man weiß jetzt, wo man den String hinkopiert hat.
Was man eh wusste, weil man es nämlich reingetan hat.
Überraschend. Was man nämlich wirklich möchte, ist vielleicht irgendwie zu wissen, wie viele Bytes kopiert worden sind oder wo der Pointer auf das Null-Byte ist, dass man da weiterhin kopieren kann. Geht alles. Man sieht irgendwie vor seinem inneren Auge den Code und schon irgendwie so str-copy, dann irgendwie str-len und wieder hinter, dann wieder weiter str-copy. Dann haben sie sich überlegt, dann machen wir mal, also wir haben auf irgendeinem System haben wir stp-copy gesehen und das macht eigentlich schon, was man möchte, aber wir
das haben... Das ist eure Hausaufgabe. Guckt euch mal die Manpage zur STP-Copy an und was sie claimen, wozu das kompatibel ist. Das ist sehr, sehr witzig.
So, wir haben es nicht erfunden, wir wissen auch nicht, wer es war, aber ich glaube, wir haben es aber so convenient.
Wir dachten, es ist BSD, aber es ist nicht BSD. Ist auch keine GNU-Extension.
So, und jetzt so. Kommen meine Lieblings-Calls.
Ja, dann gibt es noch zwei Glipsy-Calls, die wir eigentlich auch, an denen wir nicht vorbei können. Stillfry und Memfrop, die beide irgendwie April-Scherze waren ursprünglich. Stir-Fry nimmt einen null-terminierten String und shuffelt die Zeichen darin hin und her, also erfüllt überhaupt keinen sinnvollen...
Aber
es gibt in der Debian-Datenbank einen Bug dazu, weil nämlich die Vertauschung nicht gleichmäßig stattfindet. Ja, Memfrop macht irgendwie XOR irgendein Value, was man übergibt auf einen...
Das ist Caesar Cipher, ne?
Ja, das ist total...
Und es gibt irgendwie eine valide Anwendung für Memfrop.
Genau, es gibt eine valide Anwendung, nämlich in Exploits, wenn man 0 Byte nicht haben will, dann kann man einfach einen Return to Memfrop machen und dann wird man es groß. Aber so in Anwendungen hat es keinen Sinn, aber es ist halt in der Libc immer drin, so kann man also benutzen.
Was ich ja persönlich ganz so unschön finde, ist, dass die malloc-free-API einfach, der übergibt man den Pointer und der gibt nicht den Pointer auf den Pointer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit irgendwie, damit den Pointer danach noch weiterarbeitet, weil man nicht merkt, dass der Null ist, ist einfach schon so API im Moment so fehlererzeugend, dass es eigentlich auch geschlagen gehört.
Genau. Ja, fenv.h, das können wir mal als Osterei hier reinwerfen. Ne? Wer kennt fenv.h und weiß, was da deklariert wird?
Wahrscheinlich zwei Leute auf der Welt.
Da hinten ist einer. Ja. Applaus, es gibt einen. Das ist Floating Point Environment. Da kann man so Sachen machen wie den C-Rounding Mode einstellen, für, also ob man nach unten oder nach oben runden soll.
Oder Exceptions ausschalten.
Ja, oder Exceptions ausschalten für Divisionen durch Null. Also das ist schon wichtig für irgendwelche High-Performance Floating Point-Leute. Aber es kennt keine Sau. So, eine der Sachen, die ich ganz gerne noch bashen wollte, weil das heute einfach mal echt Ausmaße angenommen hat, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Die Libc-Leute haben halt immer angefangen, irgendwelche Funktionen zu erfinden in neueren Revisionen von Standards, die es vorher nicht gab. Und das ist immer gut, bis es eine Applikation gibt, die unter dem Namen schon eine Funktion hat. Und dann gibt es plötzlich irgendwelche Konflikte, die total irgendwie bizarr sind. Linker Error im guten Fall, ansonsten ruft man plötzlich die falschen Code auf. Und deswegen haben die Leute angefangen, die Prototypen nur zu definieren für die Funktion, wenn man bestimmte Makros definiert. Und ursprünglich hat man halt gesagt, define unterstrich POSIX unterstrich source und dann kriegt man halt die POSIX-Funktion und dann gab es aber verschiedene Versionen von den POSIX-Standards. Deswegen, was man heute machen muss, ist, dass man da die Version des POSIX-Standards angeben muss, deren Symbole man deklariert haben will. Und für X-Open ist sowas ähnliches, auch so ein Standardisierungsgremium, da gibt man dann halt die Version der X-Open-Leute an. Gut, da haben die POSIX-Leute sich irgendwie mehr mit dem Datum irgendwie mehr Spielraum eingeräumt, aber also völlig bizarr. Die Glipsy-Header sind da sehr instruktiv, wer da mal gucken will, das ist echt furchtbar. Ja, das ist auch ein witziges Detail, weil an vielen Stellen denkt man, naja, das kann ich mir aussuchen. Ja, zum Beispiel, wenn man auf CPUs irgendwie eine Funktion aufruft und die hat jetzt mehr Register als x86, dann tut man die Werte in Register und ruft dann die Funktion auf und die Funktion holt sich dann die Werte raus. Und jetzt die Frage, das Register ist halt immer gleich breit. Wenn ich jetzt einen dünneren Integer übergeben will, als das Register breit ist, wer ist jetzt dafür zuständig, dass die oberen Bits 0 sind? Ja, der aufruft oder der aufgerufen wird?
Und, kann da schon schief gehen.
Genau, das klingt total harmlos, bis einem auffällt, dass auch beim Kernel-Call die Register benutzt werden, um Argumente zu übergeben. Und bei bei einer frühen Version von Windows für Alpha soll es gerüchteweise so gewesen sein, dass man eben die Syscall-Nummer übergeben hat und das ist halt ein 16-Bit-Wert gewesen und das ABI hat gesagt, der Aufrufende ist dafür zuständig, dass die oberen Bits 0 sind und der aufgerufene Code im Kernel hat es halt nicht validiert, also der hat es schon validiert, aber halt die 16-Bit-Version validiert und die oberen Bits nicht angeguckt und hat es dann benutzt als Index in einer Sprungtabelle. Und das war auch gar nicht so leicht zu fixen, weil eben der Compiler dafür zuständig ist, diesen Code zu generieren, der das nullt und guckt, ob es null ist. Also man kann auch mit so harmlos aussehenden Entscheidungen echt großen Schaden anrichten. Die nächste Sache, wer meinen Blog ein bisschen verfolgt, wird sehen, dass ich mich gerne mit den GCC-Leuten schlage. Und da ist häufig das Problem, dass es irgendein Problem gibt und dass man sich erstmal eine Woche unterhalten muss, bis man geklärt hat, ob das jetzt ein Bug ist im Compiler oder ob die Sprache das zulässt, die Sprachdefinition. Weil einfach diverse Programmiersprachen so ad hoc oder gar nicht definiert sind. Bei Perl ist am schlimmsten, da gibt es überhaupt keine Grammatik, sondern irgendwie die Implementierung definiert, wie die Sprache aussieht.
Ja, deswegen ist es auch aus FreeBSD rausgeflogen, weil es ja keine richtige Basis gab und keine Grammatik für.
Das hilft bestimmt auch vielen. Aber bei C ist es eben so, dass es da tatsächlich Fälle gibt, wo man irgendwie wochenlang diskutieren musste, bis ein Konsens gab, ob das jetzt ein Bug im Compiler ist oder ob die Sprachdefinition es zulässt. Und wenn es so ist, dann ist die Sprache vielleicht überarbeitungswert oder zumindest der Standard. Ja. Soweit darf es eigentlich nicht kommen, weil ich meine, wozu hat man Standards? Ne?
Das ist so schön, dass es so viele davon gibt.
Genau. Ja, die nächste Sache, um es mal zu beleuchten, weil Threads hat hier bestimmt schon fast jeder benutzt, aber wenn man sich mal aus Sicht des Kernels überlegt, was Threads heißt, dass zwei Threads auf dem gleichen Datenraum agieren können, dann kann es heißen, ich habe einen Thread, der macht einen Kernel-Call, übergibt ihm irgendeinen Buffer, zum Beispiel einen Dateinamen, ja, oder einen Zielbuffer für Read. Und der zweite Thread kann jetzt ein Unmap machen auf den Buffer. Das heißt, der Kernel, wenn er jetzt erstmal guckt, ist der Buffer denn valide, liegt da auch was? Und dann benutzt er das, dann kann in der Zwischenzeit ein anderer Thread das weggemappt haben. Ja, und diese Art von Problem, da hat auch keine Sau dran gedacht, als Threads erfunden wurden. Das hat also Jahre gedauert, bis wir diese Art von Problemen so ein bisschen sagen wir, eingedämmt haben. Das kommt immer noch vor. Und das ist eben das Problem, wenn man einfach so ad hoc irgendwelche Studenten ranlässt, ohne Studenten jetzt zu nahe treten zu wollen. Man muss da schon vorher drüber nachdenken.
So, weiß jemand von euch so aus dem Kopf, welches denn eigentlich jetzt der richtige Weg ist, zu sagen, dass man da gerade eine 16-Bit-Variable haben möchte, die unsigned ist? Das ist nämlich das Fiese, dass alle möglichen APIs der Meinung sind, sie müssten dann nochmal ihr eigenes Typset definieren und das dann wirklich in einer bunten Vielfalt draußen existiert, was erstmal nicht so schlimm ist, könnte man denken, was dann aber im Detail immer wieder Probleme macht. Das ist das Richtige, ist gleich der erste. U16_T steht nämlich in
STD. Und auch nur der erste. Der zweite ist eine GNU-Extension mit dem zweiten. Der macht überhaupt keinen Sinn, den auch noch zu definieren, weil der per Standard, der erste UN16T, der ist im Standard drin und den zweiten, der erfüllt einfach keinen Zusatznutzen und ist mehr Aufwand zu tippen. Ist mir total unklar, was derjenige geraucht hat, der sich das überlegt hat.
Genau, es gibt irgendwie das Standard-In.h und da stehen irgendwie genau alle Integer-Typen drauf, die man jemals braucht. Da gibt es sogar die Konvertierungsparameter für Printf, dass man irgendwie auch nicht immer lange suchen muss. Da gibt es einen coolen Typen, der heißt UnPointerT. Das ist so eine Integer, die groß genug ist, um alle Pointer zu beinhalten. Und eigentlich ist da schon drin alles definiert, was man braucht, um gegen gute APIs zu programmieren. Also wenn man irgendwo sieht, dass eine API ihre eigenen Typen mitbringt, weil sie sich irgendwie nicht sicher sind, auf welchem System das wie definiert ist, dann kann man auch gleich daran erkennen, dass man die vielleicht nicht benutzen oder zurückweisen sollte.
So, ich fürchte, wir sind ein bisschen in der Zeit hinterher, machen wir ein bisschen schneller.
Genau, wo es nämlich dann auf die Fresse gefallen ist, ist im Adobe-Code, die dann einfach da so sich ihren eigenen IN64-Typ definiert haben und dann in der Klasse so zwei Funktionen, die eigentlich dieselbe Signatur haben, dann damit schlicht nicht mehr compiled haben.
Aber 64-Bit, das kam völlig überraschend und konnte niemand mitrechnen. Kleines Quiz, wer weiß, was diese Funktion tut?
Oh, deine Hand. Wir hätten da natürlich noch einen Hinweis. Unter BSD gibt es nämlich noch den.
Ja, wir klären es nicht aus. Guckt ihr euch mal einfach an. Es ist eine Multibyte-Funktion, die einen String konvertiert.
Genau. Und dann aus SQL heißt natürlich Lokale. Das ist ganz selbstverständlich. Aber es gibt nicht nur die POSIX-Art und Weise, einfach mal auf alle möglichen...
gerade bei selbsterklärenden Funktionsnamen
Vokalen zu verzichten.
Der letzte ist ja mein persönlicher Favorit.
Und wir haben noch einen Windows 32 API-Call, der ist irgendwie Da glaubt man nie, wie tief der im System drinsteckt. Das ist einfach.
Also das ist so eine Faustregel, die soll man vielleicht sagen. Wenn man anhand der Signatur, also ohne alle Namen erkennen kann, was die Funktion tut und was die einzelnen Argumente für einen Sinn haben, dann ist es ein gutes API.
Genau. Und? Weiß jemand, welche Signatur das ist?
Ja? Ja, aber nur weil ich von Software auch benutzt habe, das Create-File.
Genau.
Du hast es so oft benutzt, nativ.
Security, wir müssen hier mal.
Create-File ist natürlich auch eine der fehlbenanntesten
genau. Funktionen. Der erzeugt nämlich keinen File, der öffnet einen File. Also er kann auch erzeugen, aber...
Und das ist natürlich irgendwie dafür, dass das so das Standard-Interface in mach mir mal einen File auf, es ist einfach mal way too complicated und führt dazu, dass Leute aus der Dokumentation schlechten Code copy und pasten.
Diese Fehlermeldung, diesen Fehlercode gibt's wirklich. Wer es nicht glaubt, kann in Wine googeln. Sogar Wine beinhaltet diesen Fehlercode. Das ist kein Scheiß, den gibt es. Testet es selber, wer es nicht glaubt. Ja, das gibt es nicht nur auf API, gibt's nicht nur auf API-Ebene, dass einfach Leute Fehlercodes einfach nach außen weitergeben, die dann überhaupt keinen Sinn ergeben. Hier habe ich mal zwei von Raccoon rauskopiert. Wer es wissen will, der erste heißt irgendwie, dass das Zertifikat, nee, dass die Gegenseite des Zertifikats, was ich ihm gegeben habe, nicht verifizieren konnte. Offensichtlich. Und das zweite hat was mit NAT-Connection zu tun. Also nicht nur bei Fehlercodes, sondern auch bei dem, was man nach außen kommuniziert, ist durchaus wichtig, dass man darauf achtet, dass die Fehlercodes auch helfen.
Es gibt nicht nur, dass die Fehlercodes einfach unübersichtlich sind, sondern einige Funktionen geben erst gar keinen Fehler zurück. Was kann groß passieren? So A2I, scan mir da mal diesen Integer, der da als String steht. Und
wenn es nicht geht, gibt er minus 1 zurück, was allerdings auch ein gültiger String gewesen wäre.
Was... auch nicht geht, ist dann wieder einfach weitermachen. Also wenn er, so man weiß nicht, wo jetzt die Zahl zu Ende war, die er da gerade gescannt hat, dann kann er das auch nicht wirklich zum kontinuierlichen String-Parsen benutzen.
Ja, OpenSSL konnten wir auch nicht wirklich dran vorbeigehen. Wir benutzen es ja selber, es ist nicht so schlimm, wie die Leute alle sagen, aber es ist anders schlimm, als die Leute sagen.
Das Ding ist, dass also OpenSSL ist, es ist toll, dass sich da Leute hingesetzt haben, einfach mal Kryptografie, was irgendwie per se nicht einfach ist und irgendwie gerade auch die PKI da mit X509 da zu implementieren, ist einfach mal kein einfacher Scheiß, aber...
Das Hauptproblem bei OpenSSL ist, dass es einfach zu wenig Dokumentation mit Beispielcode gibt, die man cut und pasten kann, deswegen muss man echt rumsuchen und dann von anderen Leuten cut und pasten und dann kommt sowas raus. Das hier ist der, erzähl selber.
Das ist ein Code aus unserem verschlüsselten Chat-Client, der dann einfach mal verifiziert, ob dann das Cert, was uns da gerade gegeben worden ist, ob das da mit dem Hostname übereinstimmt. So, wir wollen natürlich uns nicht irgendwas vorspielen lassen und müssen dann da irgendwie händisch in dieser Vorschleife durch alle Attribute durch das Cert durch und dann gucken und dann ist die entscheidenden beiden Zeilen da.
Diese hier.
Sind dann nachzugucken, ob dann irgendwie... der DNS-Name in dem Cert auch wirklich der von dem Host ist, den wir da brauchen. Also sich irgendwie durch die X509-Certs von Hand durchwühlen zu müssen, ist einfach keine schöne API und hätte einfach mal abstrahiert werden sollen. Vor allem Neulinge, die Krypto-Code implementieren sollen, weil einfach Krypto verdammt wichtig ist, werden einfach, wenn sie nicht abgeschreckt werden, machen sie es falsch.
Genau.
Also ging mir genauso.
Um nochmal zu illustrieren, wie schön OpenSSL in der Praxis ist, das ist der Code, wenn man jetzt einen TCP-Socket aufgemacht hat und darüber... eine SSL-Verbindung annehmen möchte. Und der nimmt noch gar nicht die Verbindung an. Das ist nur der Boilerplate, den man machen muss, bevor man mit SSL die Verbindung annehmen kann. Und man sieht schon, es selbst erklärend.
Und das ist noch ohne den Code, den wir vorhin gezeigt haben, der den Socket aufmacht. Der wird da oben schon reingereicht. Das kommt dann nochmal mit dazu.
Ja. Extensions, ja, da haben wir lange überlegt, was wir da als Beispiel nehmen. Da gibt es viele gute Sachen, die man nehmen kann. Zum Beispiel X11 besteht praktisch nur noch aus Extensions. Und um das hier mal irgendwie ein Beispiel zu bringen, was jeder mal selbst an seinen Mainpages nachvollziehen kann, ist der 64-Bit-File-IO. Also da geht es darum, auf dem 32-Bit-System trotzdem Dateien größer 4 GB bearbeiten zu können. Und da gibt es eben, also hier unten haben wir mal testweise 2 genannt, aber es gibt noch viel mehr Defines, die man setzen kann, um verschiedene andere APIs freizuschalten, die dann eben selektiv funktionieren oder auch nicht, je nachdem wie groß die Datei ist, aber die es auch teilweise dann nicht gibt auf 64-Bit-Systemen, wo sie nicht nötig sind. Und deswegen gibt es so viel Software mit Configure, wenn man eben nur gucken muss, gibt es das jetzt oder gibt es das nicht. Das ist total überflüssig eigentlich. Nur weil jemand nicht nachgedacht hat. Und es gibt auch ansonsten furchtbar tolle Beispiele bei Unix für APIs, die schlecht waren, die man dann erweitert hat. Und dann waren sie immer noch schlecht und dann hat man sie nochmal erweitert. Und dann hat man gesehen, es reicht immer noch nicht und hat sie nochmal erweitert. Und Wait ist so das schönste Beispiel dafür.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Ja, wir müssen sie mal ein bisschen schnell machen. Ja, dann gibt es noch so Erweiterungen, wo jeder mal irgendwann merkt, oh, wir haben Threads, wir sollten vielleicht auch eine Rekursion erlaubende Variante von GetHostByName erlauben. Ja, und dann, die heißen halt unterstrich R am Ende. Und wie man sieht, das gibt es auch eigentlich in allen Systemen. Allerdings sind die Prototypen anders. Tut im Wesentlichen dasselbe. Wir haben das mal illustriert. Das war eine Beilage zu einem Buch namens Unix Haters Handbook. Wer das noch irgendwie kriegt, das ist schon lange out of print leider. Da lag der bei, kann ich auch nur empfehlen. Schönes Buch. Ja, I18n, da gibt es auch lauter subtile Unterschiede, die vielen Leuten nicht klar sind. Zum Beispiel der Unterschied zwischen UTF-16 und UCS-2. Da muss man auch erstmal ein bisschen ausholen. Ja. Und ja, WCHAR-T, wie groß ist das jetzt? Das ist auch nochmal unabhängig vom System. Diese Code-Pages unter Windows kennt ja wahrscheinlich jeder aus Mails, die sich nicht öffnen lassen.
Na, Spam-Mails meistens.
Genau. Ja. Dann UTF-7, das hat vielleicht der ein oder andere noch gar nicht gehört, dass es gibt. Wir haben hier mal ein Beispiel gebracht.
Das ist, wenn das sowieso reinkommt, dann kennen die Browser das. Und man kriegt das natürlich durch jede Firewall so durchgetunnelt, dass da einfach so ein JavaScript-Alert, den man da einfach per HTTP mit durchschieben kann. So genau. Ein Firewall lässt es durch, wenn sie wenig UTF-7 dekodieren kann.
Genau. Das ist der Nachteil von diesen ganzen erweiterbaren Protokollen. Wenn man einfach gesagt hätte, wir sprechen an der Stelle UTF-8 fertig, dann wäre das alles gut gewesen. Aber man hat eben gesagt, och, UTF-9. Ja, NetBIOS Name Encoding ist auch so eine Sache. Wer das mal gesehen hat, fasst die an den Kopf. Und wer nicht, für den haben wir das jetzt nochmal.
Ist das eigentlich Krypto?
Ja, das ist Verschlüsselung. Also wenn man jetzt einen Byte hat aus dem Namen, den man gerne abbilden möchte, dann splittet man die Nibbles. Wahrscheinlich wollen sie damit Umlaute abbilden. Und dann kopiert man das und addiert ein A. Und hier haben wir mal ein Beispiel. Ja, the NetBIOS Name wird jetzt encoded, dann kommt das raus. Und das ist kein Scheiß. Wenn ihr euch mal mit Wireshark das anseht, dann seht ihr das dekodiert, dann sieht es nicht so schlimm aus. Aber wenn ihr dann unten in den Hexdarm guckt, macht es mal.
Lustig ist, der Rest von dem QDN ist ja natürlich noch nicht encodiert. Der kommt plain rüber.
Genau. Da kann auch nochmal als separates Encoding, kann ja ein Umlaut sein, kann auch nochmal Punycode vorkommen. Das jetzt, hätten wir nicht Platz gehabt auf der Folie. Ja, NetBIOS, da geht es dann gleich weiter mit Samba, SMB. Ja, also erstmal die Endian ist, es geht schon mal los. Vor dem SMB-Header ist nochmal der NetBIOS-Header und der ist Big Endian. Aber der SMB-Header ist Little Endian. Ja, wir haben die Zeit im Griff. Okay. So, dann, wenn man jetzt zum Server geht, dann kann man nicht einfach sagen, diese Datei, sondern man muss zu einem bestimmten Tree connecten. Also zum Beispiel sowas wie /Server/Tree-Name/ und dann die Datei. Nun bietet aber SMB keine Möglichkeit, die zu gucken, welche Trees denn überhaupt exportiert werden. Also haben sie das ein bisschen erweitert und man hat also ein Well-Known-Tree eingefügt namens APC-Dollar. Und da kann man hinconnecten und dann kann man über SMB einen Named-Pipe-Request per APC tunneln mit dem Windows-LANMAN-Remote-API-Protokoll und der sagt dann, welche Trees exportiert werden. Also man sieht schon, das SMB ist das perfekte Protokoll, um zu sehen, was passiert, wenn man Out-of-Op-Codes läuft. Weil, oh, dann das können wir vielleicht irgendwie hierüber noch und dann... Also ein schönes Beispiel dafür ist Find First und Find Next. So macht man unter Windows ein Dateilisting aus einem Directory, um zu sehen, welche Dateien da drin sind. Also dir, ja.
Ja, das ist ja irgendwie aus der Windows 32.
Genau, das kennt man ja, wenn man Windows programmiert hat.
Ja.
Hoffentlich. Ja, so also das Problem bei dem API ist, dass bei SMB kriegt man halt nicht eine Datei mit Find First oder Find Next, sondern man kriegt N-Dateien, je nachdem, wie viele dann in den Buffer Platz haben. So, wenn man jetzt Find First sagt, man kriegt 100 Dateien und da sind aber noch mehr Dateien, ist ein Bit gesetzt. Und dann nimmt man den letzten Dateinamen und übergibt ihn als Argument für Find Next. So, und jetzt, was passiert denn jetzt, wenn jemand sagt, irgendwie für jede Datei löschen und dann ruft man Find Next auf und die Datei gibt es gar nicht mehr. Das sind so Details. Ja. Wo wir gerade bei Opcodes waren, wer sich fragt, wie kann man denn so viele Opcodes einfach dann keine mehr haben, das liegt daran, dass einfach dieselbe Funktion, nämlich eine Datei öffnen, auf 4 verschiedene Opcodes verteilt wurde, die alle supported werden müssen vom Server natürlich. Und die im Grunde dasselbe tun. Also dieses endx ist eine Methode, um Requests zu pipeline, würde man bei HTTP sagen. Also mehr als ein Request in ein Paket zu tun. Das supportet Windows auch, aber der Client erzeugt es nie. Aber es wird trotzdem die NX-Variante aufgerufen.
Ja, am Anfang einmal. Also nur zum Setup.
Ja, aber nicht für Open- oder Create-File.
Sondern nee, nur mal, genau. Aber nur mal gucken, ob du es kannst.
Also genau.
Machen ja am Anfang,
das ist Teil der Negotiation,
klar. Ja, sie verbinden sich mit einem und fragen, was kann man denn alles? Und unter, ich glaube, macOS ist es so, dass der Client dann einfach ignoriert, was man ihm antwortet. Also ich kann irgendwie so LANMAN 1 kann ich nicht sprechen. Ignoriert er einfach, der spricht dann mir trotzdem full-feeded, um mir trotzdem nachzugucken, wie dann bei mir der Tree heißt, um sich dahin zu connecten.
Also ich connecte zum SMB-Server, sage, ich kann folgende 5 Dialekte. Die werden als ASCII-Strings übergeben, übrigens, die Dialekte. So, dann kommt der Server und sagt, ja, diese 5. Und der Client sagt, ja, ich nehme jetzt mal den 3. Und Apple macht es. Ja, wenn man sagt als Server, ich spreche nur das Kleinste,
genau.
Dann sagt Apple, ja, okay, und spricht dann aber doch das andere. Also so die schlechteste Variante, die man sich überhaupt denken kann. X11 selbst hat genug Angriffsflächen, aber so der widerlichste Aspekt von X11 ist gar nicht X11 selbst, sondern dieses Open Look von Sun. Das ist echt so barbarisch scheiße, dass ich hier mal gezeigt habe. Also so funktioniert da die Argumentübergabe. Das ist alles var-args. Man übergibt hier erst einen, man sieht es hier ganz gut, man sagt erst den Variablennamen, also kann man natürlich auch 0 übergeben, in dem hier wird halt Frame übergeben und danach sagt man, welcher Typ das ist.
Die Leute sehen den Mauszeiger nicht, Peter.
Genau, ja. Dann sagt man bei Frames, dann ist das zweite Frame ist der Typ. Und darunter gibt es die ganzen Argumente, die man setzen will, die alle irgendwie Key-Value sind und weil es var-args sind, gibt es natürlich überhaupt keinen Type-Check beim Compiler und die Liste wird abgeschlossen durch einen Null-Pointer. Das heißt, wer sich hier irgendwie vertippt oder so, das compilet alles und dann gibt es halt manchmal Fehler oder halt auch nicht. Ja, es kann ja sein, dass ein Integer als Pointer genommen wird, der aber trotzdem funktioniert, weil es irgendwie eine Maske von irgendwelchem Scheiß ist.
Ja, das reicht also, ja, wenn dir irgendwie einer von den Parametern fehlt, dann steht da die Null und danach genau. Wird dann wieder die Liste weitergelesen, weil da keine Null mehr steht.
Richtig.
Doch.
Also so macht man es nicht. Zu den Extensions hatte ich vorhin schon gesagt, bei X ist inzwischen so, dass eigentlich alles, was man so täglich macht, ist alles über Extensions gemacht. Es gibt die Render-Extensions, die benutzt man, um Text auszugeben. Es gibt die Keyboard-Extension, um mit dem Keyboard zu reden. Es gibt eine Input-Extension, Keyboard und Maus. Dann gibt es eine Video-Extension für Videos anzeigen und es gibt eine Shared-Memory-Extension, um Bilder anzuzeigen. Das heißt, alles, was der Browser so macht, läuft im Grunde nur über Extensions. Weil die gibt es zwar auch alle irgendwie als Core-Funktionalität, aber man muss halt bei jeder Extension erstmal den Server fragen, hast du denn die Extension? Ja, und da sieht man mal, das ist zwar nett, wenn so ein Protokoll erweiterbar ist, aber am Ende ist es eigentlich nicht mehr X11, was wir da sprechen. Und Window Manager Hints ist auch so eine Sache, also bei X das Konzept, naja, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber es ist also erfreulich. Delektiert euch dran. Um zu zeigen, wie furchtbar das alles ist, die Basis, auf der wir da arbeiten, GTK, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber über viele Jahre haben sie es so gemacht, dass wenn sie am Anfang feststellen, dass sie unter einer anderen EUID als UID laufen, also auf Deutsch, wenn es ein Set-UID-Binary war, sagt GTK, Exit, ich gebe auf. So, das können wir eh nicht sicher machen, so den ganzen Scheiß haben wir nicht im Griff, wir wollen es gar nicht versuchen, so Wiedersehen. Und ja, das darunter ist so ein ähnliches Problem, dass eben die Infrastruktur auch nur partiell thread-safe ist oder war, inzwischen ist sie es, aber es gab mal so 2 Jahre oder so, wo GTK irgendwie eine libx11 benutzt hat, die dann nicht vollständig thread-safe war und der Configure-Skript hat es nur partiell mitgekriegt und dann gab es halt irgendwie komische xlib-aborts im Firefox. So, wir sind so gut wie durch. Wir haben jetzt hier noch einen Rausspeiser sozusagen. Wer denkt, es gibt nur in Software schlechte APIs, der sieht sich getäuscht. Es gibt auch in CPUs schlechte APIs. Also bei x87 ist die Floating Point Unit von Intel. Da ist es zum Beispiel so, dass die intern immer mit 80-Bit rechnet. Und auch wenn ich eben nur mit einem Double rechne, der hat 64-Bit Genauigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Double nehme und in meine Variable im RAM schreibe, was der Compiler macht, wenn zum Beispiel der Out of Register ist oder so, dann wird plötzlich gerundet und das Ergebnis ändert sich. Das heißt, je nachdem, wie der Compiler meint, den Code schedulen zu können, ist das Ergebnis subtil anders und das ist natürlich total unakzeptabel. Aber so ist eben das API. Und der Witz ist, dass das der Hauptgrund war, warum es bei SSE, dieser Vector-Extension, auch einen Single-Mode gibt, wo man halt zwar einen Vektor nimmt, aber nur das nullte Element eine Rolle spielt und der Rest ist egal. Weil die High-Performance-Computing-Leute haben gesagt, uns ist die Geschwindigkeit nicht so wichtig, wie dass das Ergebnis reproduzierbar das gleiche ist.
Aber wo wir vorhin gesehen haben, dass die Opcodes in SAMMA plötzlich alle waren, SMB plötzlich alle waren, gibt es in den CPUs auch, die ARM-Architektur hatte damals angefangen, haben sie gesagt, 32-Bit, da können wir mal drin asen, haben irgendwie geile Dinge drin gemacht, sowas wie jede Instruktion kann man konditional ausführen, da haben sie die obersten 4 Bits dafür reserviert und dann ist der ARM doch gewachsen und wurde dann Mobiltelefone eingebaut und dem brauchen sie immer noch geilere Features und haben dann gemerkt, ja, sind unsere Opcodes auch alle und dann haben sie dann, weil in den obersten Bits halt auch die Option war zu sagen, für diese Instruktion mal niemals aus, also wie mit NV encodiert, haben sie gesagt, ja, dann macht man nicht mehr, wir nehmen die Bits mal und wenn irgendjemand genau diesen Condition Code gesetzt hat, dann machen wir damit was anderes und haben da Instruktionen mit encodiert, was dazu führte, dass irgendwie sämtlicher alte Code, der so Nops bauen wollte mit diesen Condition Codes, dann einfach stumpf gebombt ist.
So, unser Rausschmeißer für das schlechteste API aller Zeiten ist sysenter. Das ist nämlich die Fast Syscall-Funktion. Normalerweise hat man unter Linux und BSD immer einen Syscall gemacht, den man int 80 gesagt hat. Das ist ein Software-Interrupt. Der geht durch ein Interrupt-Gate, irgendwie prüft, ob der, wo er im Kernel hinspringen soll, springt hin, saved die Register alle schön irgendwo hin. alles gut. Und da haben halt die Betriebssystemhersteller immer rumgeheult, ja, das ist aber so langsam, können wir das nicht schneller kriegen. Und nach so 10 Jahren Geheule hat Intel gesagt, okay, wir machen es jetzt schneller, indem wir alles rausspeichern, was wichtig ist. Und es ist also, das Ergebnis ist SysEnter. SysEnter funktioniert so, dass man nicht einstellen kann, wo der hinspringt. Das ist Teil vom Setup des Betriebssystems. Das heißt, er springt immer an genau die eine Stelle. Und der Return-Wert wird nicht gespeichert, weil das Overhead wäre. Das heißt, wenn ich jetzt ein System habe wie Windows, wo es halt N Stellen gibt, aus denen man SysEnter aufruft, dann muss sich Windows eine Konvention überlegen, wie zum Beispiel in Register DX reinzuschreiben, wo man jetzt herkommt oder wo er hinspringen soll, wenn er fertig ist mit dem SysEnter. Und der Kernel muss dem dann halt trauen. Ja, das heißt, SysExit gibt es auch, praktisch die inverse Funktion. Der muss man nochmal separat sagen als Kernel, wo er hinspringen soll. Und deswegen muss man sich da irgendwie ein Protokoll ausdenken als System. Linux löst es, indem es nur eine Stelle gibt, die SysEnter aufruft. Das ist eine spezielle Page, die der Kernel in den User Space mappt und von dem er deswegen die Adresse weiß. Interessanterweise ist diese Page lange Zeit so gewesen, dass der nicht hinter dem SysEnter weitergemacht hat, sondern da war irgendwie halt Platz und da haben sie ein kleines Haiku reingemacht. Also könnt ihr mal gucken, das ist ganz witzig. Und danach kommt erst der Assembler-Code, was dann im Disassembler sehr witzig aussieht. Aber ein weiteres Problem ist, dass man auch keinen definierten Registersatz hat, wenn man SysEnter macht im Kernel. Also man hat vor allem auch keinen Stack, der funktioniert, sondern man hat einen fest definierten Kernel-Stack, was doof ist, weil da ja Reentranzprobleme sein können. Was passiert denn, wenn jetzt ein Interrupt kommt, ja, an der Stelle? Das heißt, die Lösung dafür ist, dass SysEnter im Kernel-Mode erstmal die Interrupts disabled, damit es nicht passiert. Und dann hat man halt diesen einen Stack und das ist natürlich immer noch ein Problem, weil es gibt ja auch sowas wie Threads und so weiter. Also das heißt, das Erste, was der macht im Kernel, ist sich da mal gucken, wo denn der eigentliche Stack liegt. Und weil die Register alle irgendwo ins Nichts zeigen, gibt es jetzt bei AMD die Swap-GS-Instruktion bei x86-64, damit man GS auf einen definierten Wert setzen kann und da findet man dann den Anker, wo man denn jetzt den eigentlichen Stack herholen will. Also dieses ganze API ist so unglaublich verkackt, da gibt es gar keine Worte für. Das könnt ihr euch mal googeln, wenn ihr mal einen langen Abend Zeit habt im Winter. Ja, so, das wäre eigentlich inhaltlich auch schon alles.
Das war's dann schon. Wir würden da noch mal Grüße nach Österreich und unser Beileid schicken.
Ja. Und das war's.
Und jetzt ist noch Zeit für, was sind eigentlich für euch die allerschlechtesten und ekligsten APIs?
Genau, wir nehmen Einsendungen für nächstes Jahr. Ich fürchte, wir haben hemmungslos überzogen, oder?
Nein, noch nicht.
Noch nicht?
Ihr habt noch ein bisschen Luft.
Da gibt es Fragen.
So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anmerkungen, bitte die Saalmikrofone hier rechts und links benutzen.
Also, zu meiner Ehrenrettung, ich mache eigentlich primär alles mit Linux, aber da ich viel mit Multimedia...
Das viel ist mit der Windows-User.
Ja, nein. Multimedia, man muss mit Windows arbeiten und da gibt es dann auch so nette Feinheiten. Ich empfehle allen Leuten mal, wenn ihr Abführmittel braucht, einfach mal Unterschiede API DirectX 7, DirectX 8, DirectX 9. Da vergeht's einem. Also das Ganze läuft, DirectX 7 bis 9 läuft alles über COM-Objekte. Wer COM nicht kennt, das Ganze läuft über Pure Virtual Classes in C++. Das heißt, man hat da am Anfang seine Virtual Function Tables, die da an einer bestimmten Stelle vom Compiler richtig gesetzt werden müssen. In diesen V-Tables wird dann beim Initialisieren vom COM-Objekt werden da die Adressen bei einem Instanzieren der Klasse reingeschrieben. Das übergibt man dann an das Programm, was damit arbeiten soll, instanziert damit seine eigene Klasse. Und bei DirectX gibt es dann zig Extensions, die hinten dran hängen. Man muss vorher erst die Capabilities abfragen, um zu wissen, welche Klasse darf ich denn da drauf jetzt überlassen. Welche abgeleitete Klasse darf ich jetzt davon instanziieren, Klassenpointer setzen, reinitialisieren, das ist ein riesen Haufen Arbeit.
Für mich.
Ja. Ich sage den Leuten immer, wenn Streit geht, nur OpenGL versus DirectX, sage ich, macht einfach mal eine DirectX 8 Applikation, nur das Initialisieren haut einem die Füße weg.
Okay.